Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Kai Frobel, Biologe, Geoökologe und Initiator des Grünen Bandes, das sich als Naturparadies die ehemalige innerdeutsche Grenze entlang zieht, über 1400 Kilometer. Herzlich willkommen, Herr Frobel.
Ja, schönen guten Morgen.
Bevor wir über all das im Einzelnen reden, Herr Frobel, wollte ich Sie gerne fragen, wie Sie eigentlich die erste Begegnung mit dem Raubwürger in Erinnerung haben.
Die habe ich noch vergleichsweise gut im Kopf, auch wenn es 1974 gewesen ist. Der Raubwürger ist ja so eine gut amselgroße Art, die Insekten und kleine Nagetiere fängt und heute vom Aussterben bedroht. Ganz, ganz selten und damals allerdings auch schon nicht häufig. Es war ein früher Morgen, so gegen 6 Uhr vielleicht, war leicht neblig in der Landschaft. Und da stand ich dann an dieser innerdeutschen Grenze und auf dem Grenzzaun obendrauf saßen zwei Raubwürger, die dort in der Nähe ihr Revier hatten. Das war sehr fast schon gespenstische Atmosphäre und dieser Vogel ist ja auch durch seine Färbung so grau und nicht leicht zu entdecken. Also von daher ganz spannendes Erlebnis.
Ich habe mir den angeschaut, der sieht ganz niedlich aus, der Piepmatz. Also wie kommt er zu seinem martialischen Namen?
Weil der Raubwürger ähnlich wie der, gibt noch andere vergleichbare, kleinere Art der Neuntöter. Wenn der größere Insekten fängt, zum Beispiel Heuschrecken, dann spießt er die auf Dornen, zum Beispiel von der Hecke. Das ist so sein Nahrungsdepot. Ja, also wir würden sagen, was unser Kühlschrank ist, macht der Raubwürger mit Dornennadeln, spießt er die Beute auf. Und das hat leider zu diesem nicht so tollen Namen geführt.
Oh, ich finde den Namen ganz toll. Dann spießt das auf und dann gibt's heute Maus. Wieder was gelernt. Über Natur und Artenschutz und die Möglichkeiten, die die frühere Grenze zwischen Westdeutschland und der DDR dafür bietet, sprechen wir hier im Deutschlandfunk Kultur heute mit Kai Frobel. Wer hätte gedacht, dass eine Jugend an der scharf bewachten innerdeutschen Grenze so lebensprägend würde? Kai Frobel, unser Gast heute, Geoökologe und Abteilungsleiter beim BUND, ist in einem fränkischen Dorf aufgewachsen und hatte die streng bewachte Grenze zur DDR stets im Blick. Stets im Blick. Herr Frobel, was heißt das? Wie nah dran waren Sie?
Also ich konnte von meinem Kinderzimmerfenster aus die Grenze sehen, also diese Drahtzäune und das Gebüsch und die Brachflächen, die davor lagen. Und das war Luftlinie keine 600 Meter entfernt.
Mhm. Von westdeutscher Seite konnte man ja ganz nah dran leben und auch ganz nah dran gehen. Ostdeutscher Seite natürlich nicht. Da wurden, glaube ich, sogar Menschen umgesiedelt von dieser Grenze weg. Wie prägend da war das, wenn man so als Kind schon um Stacheldraht und Todesstreifen weiß und da täglich dran spazieren geht?
Nun, alle, die vielleicht dort in der Nähe aufgewachsen sind, die kennen das, glaube ich, auch. Ein bedrückendes Gefühl. Nachts vielleicht explodierende Minen, die auch durch Tiere ausgelöst worden sind. Rote oder grüne Leuchtraketen, die da hochgingen. Und dann eben die DDR-Grenztruppen, die regelmäßig patrouilliert haben und der Bundesgrenzschutz und so weiter auf unserer Seite. Eine hochgesicherte Grenze. Und es war allerdings vom Westen her und nur vom Westen. Das ist dann für die Idee Grünes Band durchaus wichtig. Her möglich, direkt bis auf einen Zentimeter genau auf die Landesgrenze zu gehen. Da waren ja keine Sperranlagen auf der westdeutschen Seite. Und dort diesen Streifen sich genauer anzuschauen.
Das haben Sie ja von Jugend auf immer wieder gemacht als großer Naturfreund. Und die Grenze, die Natur erlebte ja praktisch in 40 Jahren DDR eine große Entschleunigung und plötzlich wuchs da alles und schwirrte alles herum, was man woanders nicht fand. Das hat den Jungen begeistert. Wie muss ich mir das vorstellen? Was haben Sie da gemacht?
Also ich bin einfach zum Vogelbeobachten gekommen, sehr stark über meinen Vater geprägt, der selbst naturkundlich stark interessiert war. Und für einen jungen Vogelkundler gab es bei uns im Haus die drei wichtigsten Dinge, die man dazu braucht. Schlicht und einfach ein Fernglas, ein Fotoapparat und ein Vogelbestimmungsbuch. Und ich bin dann, weil Vögel ja gerne in der Morgendämmerung gut zu beobachten sind, meist so früh, 4:30 im Sommer, dann rausgegangen. Und wenn man sich so die ersten Vogelarten aneignet und dann mal guckt, wo gibt es vielleicht auch seltenere, dann war dieser Artenreichtum, diese Schatzkammer des Artenreichtums ausgerechnet in diesem brutalen Todesstreifen. Also sowas von offenkundig. Man ist über diese Schatzkammer des Artenreichtums als jemand mit ein bisschen Gespür für Natur schlicht und einfach gestolpert. Es war absolut unübersehbar.
Aber ich höre, das Gespür setzte morgens um 16:30 ein, also vor der Schule noch.
Ja, das war immer ganz, das war auch praktisch, ne? Weil man konnte am zeitigen Morgen Vögel beobachten und irgendwann 19:30 oder 8 dann mit dem Bus in die Schule fahren.
Sie konnten von Westseite aus bis praktisch direkt an die Grenze gehen. Da haben ja auch NVA-Soldaten patrouilliert. Und ich frage mich, wie macht man einem NVA-Soldaten der Gegenseite klar, wenn man da als Junge steht, in Gummistiefeln mit Fernglas, dass man Vögel und Libellen beobachten will? Der hat vielleicht was anderes gedacht.
Mit Sicherheit. Aber die NVA-Grenztruppen durften ja mit keinen Westkontakt haben, durften auch nicht mit Menschen reden, die auf der Westseite unterwegs waren. Von daher, was die gedacht haben, weiß ich nicht. Spannender war dann schon der Bundesgrenzschutz oder die Grenzpolizei auf der bayerischen Seite, weil die haben einen natürlich gefragt. Auf der anderen Seite wussten die dann nach einiger Zeit Bescheid. Mein Vater war praktischer Arzt. Es hieß dann immer, dass der Sohn vom Doktor, der guckt dann nach seltenen Vogelarten. Also ich war dann bekannt wie ein bunter Hund, wurde auch dann nicht mehr angefragt oder Ähnliches. Also von daher, man wusste Bescheid, wo die Patrouillen laufen. Und solange man nicht auf DDR-Gebiet gegangen ist, war das vergleichsweise harmlos.
Aber Sie waren nicht unbeobachtet, nicht? Also Bundesgrenzschutz war da, die Amerikaner können eigentlich auch nicht weit gewesen sein. Und dann die NVA, die Befestigungsanlagen. Also haben Sie dann mit dem Fernglas sozusagen zurückgeguckt?
Ja, definitiv. Wir haben uns öfters gegenseitig mit dem Fernglas angestarrt. Und die Grenze war ja nicht nur vom Osten her scharf bewacht, sondern durchaus auch vom Westen. In diesen oberfränkischen Teil der Grenze haben auf der Westseite 4 Institutionen die Grenze beobachtet. Das war die Grenzpolizei, die Bayerische Grenzpolizei. Es war der Bundesgrenzschutz, waren die Amerikaner und es war, warum auch immer, der Zoll. Also man war schon unter extremer Bewachung letztendlich und vor allen Dingen dieses Gefühl, das waren ja alles Menschen mit schussbereiten Waffen.
Und mittendrin Kai Frobel auf der Suche nach dem Raubwürger und dem neuen Töter. Nun durfte man ja innerhalb des sogenannten kleinen Grenzverkehrs von Westseite aus zur Ostseite rüber. Das haben Sie auch gemacht und einen anderen Vogelfreund gefunden. Erzählen Sie uns davon.
Ich hatte zuerst eine Brieffreundschaft mit einem jungen Ornithologen aus dem nahen Sonneberg in Thüringen, der über mehrere Ecken mich gefunden hatte, weil seine Tante im Westen wohnte, ihn besucht hat. Er sie gefragt hat, gibt es bei dir irgendjemanden, der sich mit Vogelarten beschäftigt? Sagt sie, ja, der Nachbar von uns, der Sohn. Und dann hat sie eine Brieffreundschaft entwickelt. Und als ich dann 18 war, konnte ich im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs ihn besuchen. Und das ist eine Freundschaft, die bis heute hält. Er ist auch in der Naturschutzbehörde fürs Grüne Band tätig. Das hat sich da so entwickelt. Ja.
Eigentlich auch schön, dass die große Liebe den Vögeln gilt. Ne? Die kommen über jede Grenze. Für andere Tiere wäre das vielleicht schwieriger.
Das war tatsächlich so. Er hatte zum Beispiel Saatkrähen beobachtet. In Berlin, hier kennt man das auch, die großen Schwärme im Winter. Und zum Übernachten waren sie in der DDR und tagsüber sind sie in den Westen geflogen. Er hatte immer gesagt, die wussten, wo es bessere Futter gab. Und er wollte einfach wissen, wo halten die sich im Westen auf und hat dann Kontakt mit mir aufgenommen.
Aber es muss ein eigenartiges Lebensgefühl sein, also den Balzgesängen des Ziegenmelkers zu lauschen und zugleich um die Brutalität dieser streng bewachten Grenze wissen. So ganz unbeobachtet, so ganz nebeneinander her war es ja dann nicht. Also Sie haben uns erzählt, Fernglas hin und zurück geguckt. Sie haben ja auch eine Stasi-Akte. Stimmt es, dass die den schönen Namen hat, die Alternative? Hab ich gehört, irgendwo gelesen.
Ja, das ist für einen Westbürger eine relativ umfangreiche Akte, 120 Seiten. Und dieser Briefkontakt, den ich dort hatte, wurde intensiv überwacht. Ich habe meine ganzen Briefe als Kopie wiedergefunden später. Und der Name Alternative kam daher, ich war schon immer für den BUND ehrenamtlich sehr aktiv. Diskussionen damals in den 80ern, Waldsterben, Atomkraft. Und die DDR-Stasi wollte nicht, dass dieses Ideengut, dieses alternative Ideengut in die DDR schwappt. Durchaus zu Recht, wenn Sie sich überlegen, wer die friedliche Revolution auf die Straße getragen hat. Das waren kirchliche Gruppen und Umweltgruppen. Und das war ein zentraler Grund, warum die mich auch überwacht haben.
Fast poetischer Name, die Alternative. Wer hätte das gedacht? Kai Frobel ist heute unser Gast. Und wie aus der Naturbegeisterung ein Projekt wurde, das Grüne Band, 1400 Kilometer Naturparadies entlang der früheren Grenze. Davon erzählt er uns gleich mehr. Kai Frobel, der hat uns von seiner Jugend als leidenschaftlicher Vogelbeobachter mit einem kleinen Paradies vor der Haustür erzählt. Und dieses kleine Paradies war einer martialischen Grenze geschuldet. Herr Frobel, dann kam der 9. November und es war klar, diese Grenze würde nicht bestehen bleiben. Alle haben sich riesig gefreut, Mauer endlich weg, sie würde gehen. Mir haben Sie gerade erzählt, das erste Treffen der Naturfreunde Ost und West ging ganz schnell danach los. Keine 4 Wochen später haben Sie das auf die Beine gestellt. Wie haben Sie das geschafft?
Also ich war damals ja schon beim BUND tätig in Bayern. Und wir haben uns tatsächlich am Montag nach der Grenzöffnung, die war ja an einem Wochenende hier in Berlin, entschlossen, wir laden uns bekannte DDR-Naturschützer ein. Wir hatten gerade 23 Anschriften. Haben die Einladung rausgeschickt, haben dazu gesagt, verteilt die weiter. Und in einem Schneeballsystem, das mir bis heute noch unklar ist, es gab ja kein Mail und auch Telefon war innerhalb der DDR nicht so verbreitet, wie wir das kannten, kam dann am 9. Dezember, also einen Monat später, ins etwas verschneite Hof 400 Teilnehmer. Und zwar wirklich aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Thüringen.
Haben
aus
Sie
der
mit
gesamten
so vielen gerechnet?
Nein, überhaupt nicht.
Hatten Sie für alle Kaffee, Tee und Wasser?
Wir hatten in Größenordnung mit 40 Leuten gerechnet. Wir kamen an die Gaststätte mit dem sinnigen Namen Eisteich am Stadtrand von Hof. Alles zugepackt mit Trabis. Wir haben uns ziemlich aufgeregt, weil wir dachten, ja, wenn die zum Einkaufen in die Stadt wollen, dann müssen die ja nicht vor unserer Gaststätte parken. Es waren unsere Gäste. Und es war eine unheimlich bewegende Atmosphäre. Man hat sie ja überhaupt nicht gekannt über Jahrzehnte. Aber man hat sich gleich verstanden, weil Naturschützer in Ost und West offenbar dieselben Probleme hatten.
Und Sie haben ja geteilt natürlich einmal die Freude über den Mauerfall, aber auch die Sorge. Denn damit war ja dieses kleine Paradies, was sich da über 40 Jahre gebildet hatte, in Gefahr. Und es kam zur Idee des grünen Bandes. Herr Frobel, wie breit ist das eigentlich, das Band, und wie schmal? Oder wie schmal?
Also die Durchschnittsbreite bundesweit sind 120 Meter. Das kann schwanken von 40 Meter bis 200 Meter. Das ist je nach Geländesituation unterschiedlich. Und wir hatten eben durch ornithologische Kartierungen in den 70er und 80er Jahren, wussten wir, dass eine Fülle von rote Listenarten ausgerechnet dort vorkommt. Und das war dann auch die Basis für die Resolution in Hof.
Aber das ist ja erstaunlich. 120 Meter, das sind 2 Häuserblocks und eine Straße dazwischen ungefähr. Ein schmales Band. Wie kam es zu dem Namen? Grünes Band?
Ein schmales Band, aber lang. Ne? Das sind 1393 Kilometer zwischen Hof und Lübeck. Und das macht natürlich zum einen auch die Wertigkeit aus. In einem Land, wo jeder Quadratmeter irgendwo von jemandem genutzt wird, eine solche riesige Brachfläche, die sich bandförmig durchzieht. Und da lag für mich der Name Grünes Band einfach nahe.
Und die Summe macht's, nicht?
Trotz des Schmalen. Und viele Schutzgebiete oder naturnahe Gebiete, die links und rechts sich dort so ein bisschen im Schatten dieser unmenschlichen Grenze entwickeln konnten.
Heute liest sich das als ganz große Erfolgsgeschichte. Das Grüne Band, 1400 Kilometer Naturstreifen, einmal quer durch Deutschland. Ich glaube, so über 1000 gefährdete Arten findet man nur da. Aber Herr Frobel, ging das wirklich so glatt? Ich erinnere noch gut, es galt ja das Prinzip Rückgabe vor Entschädigung. Gilt das nicht auch für Flächen um ehemalige Grenzstreifen? Haben da nicht auch Interessen am Band gezogen?
Ja, die Idee war damals eine Vision und es war überhaupt nicht sicher, ob die jemals realisiert werden kann. Es gab vor allen Dingen 1990 bis 1993 massive Einschnitte ins Grüne Band, vor allen Dingen durch Landwirtschaft, die dann schlicht und einfach in Minuten Biotope umgeackert haben, die über Jahrzehnte sich selbst entwickelt haben. Also es war eine massive Gefährdung und es war, glaube ich, ganz gut, dass wir sehr früh mit dieser Vision gestartet haben.
Das meinte ich, da ziehen dann Interessen dran, dann werden Äcker plötzlich größer oder in einem wilden Waldgebiet wird plötzlich wild geholzt. Man ist ja sofort in einem Gewebe von Interessen, für das man als Naturschützer, der gewohnt ist, um 16:30 mit dem Fernglas nach seltenen Vögeln zu gucken, gar nicht so gewappnet ist.
Das sicher, aber auf der anderen Seite, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, der BUND, stand ja mit seinen 560.000 Mitgliedern dahinter. Also es war ja kein Projekt einer einzelnen Person, sondern das sind ja Hunderte von engagierten Menschen, auch in Naturschutzbehörden bundesweit und in den Ländern, die dafür arbeiten, eine richtige grüne Bande, die da aktiv ist für diese Vision. Also von daher, es war kein Kampf als Einzelperson. Nee,
das ist mir schon klar. Das wollte ich auch nicht so darstellen. Sie waren ja auch längst in leitender Position da als Geoökologe, nicht mehr nur alleine so draußen im Wald. Aber das sind ja doch die Wurzeln und man ist ja auch in diesen Naturschutzverbänden auch als Interessenvertretung. Man muss sich ja erstmal wappnen, um diese politischen Spiele auch zu durchschauen und sich dem entgegenzustellen. Was haben Sie eigentlich für sich selber gelernt aus dieser Zeit?
Dass es unheimlich wichtig ist, dass ein Begriff, eine Vision getragen wird von vielen Menschen und auch positive Resonanz zum Beispiel in den Medien findet. Das war damals sehr wichtig. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Wenige Tage nach der von allen bejubelten, auch von mir persönlich natürlich erst recht bejubelten Grenzöffnung, zu sagen, jawohl, wir sind heilfroh, dass diese unmenschliche Grenze weg ist. Aber da hat sich was gebildet und achtet bitte drauf. Und
ich glaube, das ist auch Missverständnis. Ich meine, ein ganzes, die große Mehrheit hat sich riesig gefreut. Und dann kommen relativ nah an diese riesengroße Freude ein paar Naturschützer und sagen, aber dieser 120-Meter-Streifen muss unbedingt erhalten bleiben. Aus heutiger Sicht eine absolute Erfolgsgeschichte, aber so glatt stelle ich mir das nicht vor.
Nein, das war sehr holprig. Gott sei Dank hatten wir sehr früh Unterstützung dann von Umweltpolitikern. Der damalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer hat gesagt, das grüne Band gehört zum Tafelsilber der deutschen Einheit, ähnlich wie die Nationalparke in neuen Bundesländern, die damals entstanden sind. Und das war sehr wichtig, dass wir von Anfang an eine sehr positive Resonanz auf die Idee hatten, ausgerechnet aus so einer scheußlichen Grenze ein Refugium für die Natur zu machen.
Ist das Band heute lückenlos?
Nein, das ist es nicht. Die frühen Eingriffe Anfang der 90er, vor allem durch die Landwirtschaft, versuchen wir zu beheben, auch durch Ankauf von Flächen. Etwa 13% der Fläche sind heute Acker oder intensives Grünland.
Das grüne Band, das ja inzwischen 70 Jahre Zeit hatte, vor sich hin zu vegetieren. Die deutsch-deutsche Grenze, ein Naturparadies, das vor allen Dingen durch die Initiative des Artenschutzbeauftragten des BUND, Kai Frobel, so ein Naturschutzgebiet geblieben ist, auch nach dem Mauerfall. 1400 Kilometer, Herr Frobel, kennen Sie eigentlich fast jeden?
Nein, das wäre vermessen. Also ich kenne sehr viele Ecken. Aber bei Weitem nicht alles. Das sind 1400 Kilometer, das ist mir so schwer vorstellbar. Das ist zum Beispiel die Entfernung München nach Malta oder Berlin nach St. Petersburg. Also das geht ja ein Zickzack durch die deutsche Landschaft.
Kann man es eigentlich abwandern, wenn es doch meistens relativ schmal ist, wenn man wollte?
Abwandern ist kein Problem. Ein bisschen schwieriger ist Fahrradfahren, weil dieser Patrouillenweg der DDR-Grenze etwas holprig ist, sind Betonlochsteine. Aber es gibt Fahrradrouten entlang des grünen Bandes.
Ja. Ich frage auch, weil man natürlich an manchen Stellen damit auch versucht, den Tourismus zu fördern. Zum Beispiel zwischen Thüringen und Franken gibt es solche Projekte. Nun sagten Sie uns, dass dieses Band spricht ja für sich, dann doch vor Ort ein relativ schmales ist. Ist es da nicht in der Gefahr, durch Touristen auch gleich wieder plattgetrampelt zu werden?
Nee, also die Gefahr sehen wir nicht. Wir haben als BUND eigene Tourismusprojekte gemacht, also zusammen mit Tourismusverbänden in verschiedenen Regionen. So das grüne Band als i-Tüpfelchen des touristischen Angebotes in diesen heute auch immer etwas peripheren abgelegenen Räumen. Und es hat sich toll bewährt. Und ein Wanderer, der dann vielleicht auch mal ein Braunkirchen sieht oder so, das stört nicht. Und in ganz empfindlichen Räumen, wo vielleicht der Schwarzstoff brütet, da gab es dann Wegekonzepte, dass man da ein bisschen drumherum geführt hat.
Sie wirken auf mich wie ein honoriger Understatement-Man, wenn Sie sagen, ich kenne nicht jeden Kilometer, aber Sie werden sehr, sehr, sehr viele kennen. Gibt es eine Stelle, an die Sie uns in Gedanken jetzt im Juli am liebsten mal kurz mitnehmen würden?
Oh je, da gibt es unheimlich viel, weil jetzt im Hochsommer die Hochmoore im Harz was Tolles sind. Aber auch der Bereich um Lenzen herum in der Elbtalaue wahnsinnig Spaß macht. Oder der Dassower See an der Ostsee. Oder das fränkisch-thüringische Mittelgebirge. Also das ist beim Grünband extrem schwierig, da ein besonderes Highlight rauszusuchen. Es ist so vielfältig und so bunt, dass man das an vielen Stellen toll erleben kann.
Da müssen eigentlich fast alle deutschen Landschaften auch drin sein, nicht?
Ja, es sind alle großen Naturräume Deutschlands vertreten, wirklich von der Ostsee bis in die Mittelgebirge. Der einzige Biotoptyp quasi, der fehlt von den 146 verschiedenen, die es da gibt an Lebensräumen, sind die Alpen. Mhm. Die sind nicht dabei.
Ist dieses grüne Band eigentlich durch seine Entstehungsgeschichte, durch die Lage an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, ist es eigentlich zugleich für Sie eine Art Mahnmal? Denn Sie haben ja auch erzählt, Sie haben als Kind nicht nur die Vögel beobachtet, Sie haben auch die Minen gehört und vielleicht sogar Fluchtversuche erlebt.
Also mein Vater war ja praktischer Arzt und ich habe es einmal mitbekommen, wie er ein Minenopfer behandeln musste. Und wenn Sie da blutüberströmte Menschen sehen, dann haben Sie eine klare Meinung, wie menschenverachtend dieses Monstrum gewesen ist, diese innerdeutsche Grenze. Und von daher hat das grüne Band zwei Funktionen. Das ist einmal ein unersetzbarer Lebensraum für die Natur. Es ist die Blaupause für den Biotopverbund in Deutschland. Diese Bänder in der Landschaft bräuchten wir viel mehr. Und das grüne Band ist da so ein Modellbeispiel. Und die zweite Funktion ist aber genauso wichtig. Einfach ein lebendiges ökologisches Denkmal. Dass man an diesem Band noch ein Stück weit erkennen kann, auch heutige Generationen, in welcher unglaublichen Dimension, Breite und Länge hier mal ein aus heutiger Sicht unglaublicher Riss durch dieses Land ging.
Wenn man drüber fliegt, sieht man das ja auch richtig, diese Linie. Also Sie möchten ja diese Erfolgsgeschichte auch am liebsten internationalisieren. Also ein europäisches grünes Band, das praktisch die ganze Linie zu den Ostblockstaaten dann umfassen würde. Sie träumen von einem grünen Band durch Korea. Wie steht es darum?
Also zum einen gibt es tatsächlich diese Idee grünes Band Europa, weil der eiserne Vorhang ging ja nicht nur durch Deutschland. Da ist sicher ganz am schlimmsten ausgeprägt. Aber dieser ehemalige eiserne Vorhang vom Eismeer Norwegen, Russland bis zum Schwarzen Meer Türkei, Griechenland, da geht es um 12.500 Kilometer. Da bestehen bereits Tausende von Schutzgebieten, 40 grenzüberschreitende Nationalparks. Da ist der Wunsch, dass das auch als ein Stück weit völkerverbindendes Element erhalten wird für die Zukunft. Und wir versuchen gerade, das auch als UNESCO-Welterbe, Natur- und Kulturerbe anerkennen zu lassen.
Und wie groß sind die Chancen? Jetzt müssen Sie natürlich sagen, wunderbar.
Es wird noch 10 bis 15 Jahre sicher dauern, aber Mut macht uns. Es gibt ja schon ehemalige Grenzanlagen, die heute UNESCO-Welterbe sind. Zum Beispiel der Limes. Und das war ja auch eine Grenze zwischen Machtblöcken, römisches Imperium und Germanien. Und unsere Hoffnung ist halt, dass es nicht 2000 Jahre dauert, bis das grüne Band Europa zum Welterbe UNESCO wird.
Zwischen 2000 Jahren und morgen ist viel, viel Zeit. Sie sind heute 60 Jahre alt, Herr Frobel. Hoffen Sie, dass Sie das noch erleben?
Ja, da bin ich optimistisch. Ja.
Auch optimistisch. Ja. Und dann soll es auch so wenn alle Träume der Naturschützer in Erinnerung gehen, soll sich Korea oder könnte man sich in Korea diese Idee aus der deutsch-deutschen Teilung entstanden, abschauen? Gibt es in Korea eine Naturschutzbewegung?
Viel mehr als das. Wir haben seit gut 15 Jahren intensiven Kontakt mit unseren koreanischen Partnern in Behörden und Verbänden. Und dort ist die Situation ganz ähnlich. Eine bestehende Grenze, zwar nur 250 Kilometer lang, aber dafür 4 Kilometer tief mit einem fantastischen Artenreichtum. Und die schauen natürlich ein bisschen auf Deutschland. Wie hat sich das entwickelt? Wie konnte das in Deutschland gelingen, das zu erhalten? Und sie haben fertige Pläne, falls es hoffentlich dort auch mal zu einer Wiedervereinigung kommt, dort ein quasi grünes Band Korea, einen Nationalpark einzurichten.
Naturschützer verbinden sich. Wenn wir noch mal kurz den Bogen zurückschlagen, Herr Frobel, Ihr Vater war Landarzt im Dorf. Da ist der Weg für den Sohn doch eigentlich vorgezeichnet. Da übernimmt der Sohn doch die Praxis. Ist er heute stolz auf den Naturschützer?
Also Sie haben es gut erkannt. Es war eigentlich geplant, dass ich die Praxis übernehme. Er hatte auch die entsprechenden Abiturnoten dazu. Ich hatte das Glück, dass diese ersten Untersuchungen, Kartierungen am heutigen grünen Band damals in einem Jugendwettbewerb des Bayerischen Umweltministeriums ersten Platz gemacht hat. Und das grüne Band ist dann auch vielfach mit Auszeichnungen und Ehrungen überhäuft worden. Also von daher gehe ich fest davon aus und weiß das auch, dass er sehr stolz ist.
Ihre Frau ist auch Naturschützerin. Eine andere hätte es wahrscheinlich auch gar nicht sein sollen. Keine Naturschützerin. Herr Frobel, es hört sich so an, als hätten Sie die auch gar nicht kennengelernt. Jemanden, der das nicht tut.
Nein, also Naturschützer sind, denke ich, kommunikativ und offen gegenüber allen gesellschaftlichen Gruppen. Das müssen sie auch sein. Sie müssen ja um Verständnis für ihr Anliegen werben. Und meine Frau ist aus Brandenburg, dort auch aktiv gewesen im Naturschutz, jetzt in Bayern. Und dieses Ost-West, auch in der eigenen Familie, denke ich, passt auch gut zum Thema grünes Band, weil das ja auch so ein verbindendes Element ist.
Sie sind beim BUND sowas wie der oberste Artenschützer. Was macht ein Artenschützer eigentlich genau jeden Tag an seinem Schreibtisch?
Nun, hauptberuflich bin ich in Bayern für den gesamten Naturschutz tätig und das heißt Auseinandersetzung, Diskussionen mit den Umweltministerien, Naturschutzbehörden, mit vielen Landschaftseingriffen, aber auch so mit Arten wie der wiederkommende Wolf und die Fragen, die darum entstehen, oder der Biber, der erfolgreich in Bayern wieder ausgebürgert wurde von uns. Viele sogenannten Anführungszeichen Problemarten und die Probleme, wie kriegen wir eine umweltfreundliche Landwirtschaft hin.
Ich frage auch, Herr Frobel, weil ich tief gewühlt habe und Sie haben unter anderem eine Studie erstellt, aus der deutlich wird, dass der Artenschützer selber eine aussterbende Spezies ist. Artenschützer sind gefährdet, wieso denn das?
Ja, ich habe tatsächlich da eine bundesweite Studie gemacht, Stichwort Erosion der Artenkenner, da bricht was weg im Lande. Konnten feststellen, dass es da erhebliche Rückgänge in den letzten 2 Jahrzehnten deutschlandweit gab in der Anzahl von Menschen, die einfach kundig sind, die draußen in der Landschaft Pflanzen oder Tiere erfassen können. Und dass leider eine große Überalterung da ist. Viele Experten sind sehr weißhaarig, deutlich über 70. Und da muss ich was tun, weil man kann nur schützen, was man kennt. Und wenn die Kenntnis wegbricht, ist das für den Naturschutz nicht gut.
Also dann heißt, Artenschützer muss auch nicht immer ein studierter Biologe sein, sondern einfach jemand, der ein sehr, sehr ernsthaftes Hobby hat und sich den Libellen widmet? Oder was ist aus Ihrer Sicht dann ein Artenschützer?
Also der gesamte Naturschutz in Deutschland wäre ohne diese ehrenamtlich, die privaten Kenner von Natur und Landschaft gar nicht vorstellbar. Und Artenkenner ist einfach jemand, der vielleicht ein Notizbuch bei sich hat oder heute ein Tablet, sich die Beobachtungen draußen notiert von Libellen oder von Amphibien oder von Vogelarten und da einfach ein bisschen dazu beiträgt, mehr Wissen, wie geht's denen überhaupt draußen in der Landschaft, zu sammeln und dann für den Naturschutz auch bereitzustellen.
Ja, und wie konnte das geschehen? Gucken die jungen Natur nur noch am Bildschirm?
Es gibt mehrere Faktoren. Das Freizeitangebot heute, insbesondere aus digital, ist wesentlich höher. Problem Biologieunterricht in der Schule eingeschränkt. Viele Biologielehrer haben selbst keine Artenkenntnis, trauen sich nicht rauszugehen in die Wiese, weil sie selbst nicht wissen, was da gerade blüht. Und an den Universitäten ist die Biologie Richtung Genetik verändert worden, also Manipulation des Lebens und nicht Kennenlernen des Lebens. Und das insgesamt hat dazu geführt, dass wir da einen erheblichen Nachwuchsproblem haben.
Und wenn ich den, ich liebe den kleinen Piepmatz jetzt schon, den Raubwürger oder den Neuntöter oder den Ziegenmelker, wenn ich nicht weiß, dass es die gibt, dann kann ich nicht auf die Idee kommen, dass die geschützt werden müssen.
Ja, das ist tatsächlich ein Grundproblem. Also diese drei genannten Vogelarten, viele denken vielleicht Neuntöter, Raubwürger, Ziegenmelker, das ist irgendwie so eine Bande von Sittlichkeitsverbrechen. Aber dass es hochgefährdete Vogelarten sind, wissen ja viele nicht. Und wir haben ja einen dramatischen Schwund, auch in Schmetterlingen und so weiter in der Landschaft. Und das Problem ist, wenn auch auf dem Spaziergang man gar nicht mehr weiß, was ist denn das, eine Feldlerche oder eine Goldamme oder ein Grasfrosch, dann tue ich mir halt schwer, die Menschen auch davon zu überzeugen, dass wir einen riesigen Artenverlust gerade in der Landschaft haben.
Artenverlust, Sie waren jetzt bei den Vögeln, ich gehe mal auf die Pflanzen. Es kommen ja auch immer wieder Arten hinzu. Eine Zeit lang gab es viel Aufregung. Es hieß immer, ja, neu eingewanderte Pflanzen, die würden dann die heimischen Bestände kaputt machen. Andererseits, Herr Frobel, alles verändert sich. Wir haben Pflanzen, die Kartoffel, der Mais, alles Einwanderer zu unser aller Wohl. Ist das wirklich immer so schlimm, wenn sich da was austauscht, wenn etwas geht und dafür etwas anderes kommt?
Also ich habe da auch eine klare Meinung, dieses heimisch gegen fremd ist eine fürchterliche Sprache, die sich da partiell bei manchen Naturschützern entwickelt hat. Das gehört zu unserem internationalen Austausch, auch Warenaustausch, das ist zwangsläufig damit verbunden. Und viele Neuanwanderer bei Pflanzenarten sind auch begünstigt durch diesen hohen Düngeraufwand, den wir in der Landschaft haben. Die wachsen einfach viel besser, Herkulesstaude oder andere. Und zur Natur gehört Dynamik und von daher sollten wir das etwas gelassener sehen.
Aber wie positioniert sich da der Geoökologe in Ihnen? Wann sagen Sie, dieser Einwanderer passt zu uns in die Landschaft, in die Ökologie und diesen Einwanderer sollten wir ein bisschen unter Kontrolle behalten bei Pflanzen wie bei Tieren? Gibt es da Maßstäbe?
Es gibt entsprechende behördliche Listen und Einstufungen. Und auch eine Handlungsempfehlung. Aber als Ökologe sage ich einfach, wenn eine Art sich hier angesiedelt hat, dann fühlt sie sich wohl, dann hat sie ihre ökologische Nische gefunden. Und dann ist es natürlich sehr fragwürdig, als Mensch zu versuchen, die wieder auszurotten oder zurückzudrängen. Wenn sie da ist, dann ist sie da und dann werden wir auch damit leben können.
Und das grüne Band heute, muss man das irgendwie pflegen oder lässt man da am besten alles, wie es ist?
Das wird tatsächlich gepflegt auf vielen Flächen und zwar in wirklich einer tollen Zusammenarbeit mit örtlichen Landwirten und vor allen Dingen durch Beweidung. Durch Schafbeweidung oder Rinderbeweidung, nicht viele Tiere auf der Fläche, also sogenannte extensive Beweidung. Und dadurch hält man es ein bisschen offener, ein bisschen weniger Büsche und hochkommender Wald. Also so ähnlich, wie die Grenzanlagen früher auch mal aussahen.
Der Geoökologe Kai Frobel ist heute unser Gast. Herr Frobel, wenn man das zusammenrechnet, hatte das grüne Band ja inzwischen doch so bummelige 70 Jahre, um sich weiter als Naturschatz zu erhalten. Wie ist denn das mit all Ihren Bemühungen um dieses grüne Band? Wie geht es Ihnen heute, dem neuen Töter, dem Ziegenmelker und den 1200 anderen seltenen Arten? Wie geht es Ihnen heute? Hat sich was getan?
Also wir haben Artenveränderungen. Das Braunkehlchen zum Beispiel, früher recht typisch, wird abgelöst vom Schwarzkehlchen. Oder manchmal kommt der Baumpieper, wenn etwas mehr Gehölze da sind und der Sumpfrohrsänger geht. Also da ist eine gewisse Wandel drin. Aber der Artenbestand ist weiterhin ausgezeichnet. Es gibt kaum ein so wertvolles Schutzgebiet in Deutschland wie das grüne Band mit 1200 seltenen und hochgefährdeten Arten. Also denen geht's gut. Und mittlerweile hat sich vor allem in den letzten 2 Jahren auch beim Schutzstatus enorm was getan. 2 Bundesländer, Thüringen und Sachsen-Anhalt, haben ihr gesamtes grünes Band am Stück als nationales Naturmonument ausgewiesen, so eine Art kleiner Nationalpark. Und damit sind von den 1400 Kilometern 1100 Kilometer jetzt unter sehr gutem Schutz.
Und wann sind Sie zuletzt mit dem Fernglas in der Hand in der frühen Morgenstunde draußen gewesen?
Also je älter man wird, umso schwieriger wird es früher aufstehen. Das sage ich ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt am grünen Band bin, dann eher zu zivilen Zeiten, war vor 1,5 Wochen das letzte Mal dort.
Aber so ein Arbeitsplatz wie wir hier im Studio, das wäre für Sie wahrscheinlich Höchststrafe, oder? Nicht draußen sein können, regelmäßig.
Also ich denke, Natur ist so komplex und so vielfältig und diese Faszination Natur, dieses lebendige Lieben, also da zieht es einen einfach raus. Ich glaube, das gehört dazu.
Kai Frobel war heute unser Gast. Ich wünsche Ihnen und Ihren Plänen alles, alles Gute und vielleicht klappt das ja noch mit dem europäischen Band.
Hoffen wir mal. Dankeschön.
Ein Dank fürs Gespräch und alles Gute an Kai Frobel.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.